Einen schönen guten Morgen. Eigentlich würde Harald heute hier stehen, habt ihr vielleicht gesehen im Plan. Aber weil er doch lieber noch sitzt als steht, durfte ich übernehmen. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, war keine Vorpredigt, sondern es passt perfekt hier zu unserem Thema heute. Heute geht's ums Abendmahl. Schau mal. Dieses Abendmahl, wir sagen Abendmahl, weil das am Ende des Tages war, als Jesus das erste Mal mit seinen Jüngern das gefeiert hat. Dieses Mahl war Jesus so wichtig. Und in diesem Mahl ist viel mehr drin, als nur zu sagen, oh ja, ist ein Ritual oder so, gehört zum christlichen Glauben. Die Kirchen sagen ein Sakrament. Da ist Kraft im Abendmahl. Ja, so wie du es gerade geschildert hast, im Brot und im Wein, da ist so ein Segen verborgen. Jetzt nicht nur, dass wir satt werden, wenn wir das normal essen, sondern die Bedeutung, die Jesus diesem Moment des Abendmahls gibt, die setzt Heilung frei, Kraft frei. Und ich möchte mit euch da ein bisschen reingehen, wenn ihr erlaubt. Und zwar, als Jesus so am Ende seiner 3,5 Jahre war, des Dienstes mit seinen Jüngern zusammen, da sagt er so, und jetzt, das war gerade das Passafest. Passa, sagt euch was? Passa war das erste Mal gefeiert worden, wann? Als das Volk aus Ägypten ausgezogen ist. Damals, ganz zum Schluss dieser vielen Plagen, die das Volk der Ägypter erleben musste, hat Gott gesagt, so, das letzte wird eine Plage sein, da wird es um Leben und Tod gehen. Und deswegen sollt ihr, mein Volk, Blut vom Lamm nehmen und das an eure Türpfosten machen. Stell dir mal vor, wir würden das heute machen. Aber warum? Weil Kraft im Blut ist. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung, sagt die Bibel. So, und Jesus, diese prophetische Handlung, also damals war es nicht nur prophetisch, die sind echt ausgezogen aus Ägypten. Aber Jesus nimmt das und sagt, dieses prophetische Hinausblicken erfüllt sich jetzt in mir. Und deswegen sagt er dann zu seinen Jüngern, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor mein Leiden beginnt. Warum? Weil in Jesus jetzt das Prophetische von Passa sich erfüllen wird. Nämlich nicht das Lamm und dann die Türpfosten mit Blut bestrichen, sondern er wird sein Blut hergeben und das ist besser als jeder mit Blut bestrichene Türpfosten. Und deswegen feiern wir heute Abendmahl. Jesus hat nicht umsonst Brot genommen und Wein. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, nachdem sie gegessen hatten, ja, die haben richtig Abend gegessen, und dann, als fast alles weg war und fertig war, dann nimmt Jesus sich die Gelegenheit, auf die er so lange gewartet hat und sagt, hey, meine lieben Freunde, werdet mal ruhig, ganz ruhig. Und er hat das auch nicht mit allen 72 und sonstigen 100 gefeiert, sondern mit wie vielen? Mit seinen 12. Mit denen er am engsten zusammen war, die ganze Zeit, 3,5 Jahre. Und er nimmt diese beiden Dinge und er macht etwas damit. Und was er damit macht, das ist bis heute gültig. Und da möchte ich das gerne mit euch mal ansehen. Jesus war keiner, der mit Symbolik was gemacht hat, sondern hat gesagt, er löst das Gesetz, was da in der Bibel im Anfang steht, nicht auf, sondern er erfüllt es. Und das heißt, wenn da Dinge standen, dann dreht er das um, dass es nicht nur geschriebenes Gebot ist, sondern lebendige Wahrheit wird. Wirklichkeit in ihm. Und zwar keiner, auch wir nicht, von damals und heute, konnte all diese Gebote erfüllen, die nötig gewesen waren, damit man sich Gott nähern konnte. Als die 10 Gebote kamen, ja, und dieses Regelwerk an das Volk gegeben wurde, da war nur eine Person erlaubt, in die Gegenwart Gottes zu treten. Wisst ihr wer? Mose. Und selbst das hat er fast nicht überlebt. Und jetzt ist Jesus hier dabei zu sagen, ich erfülle alles in meiner Person und damit kann jeder, der an mich glaubt, Gott nahen. Diese Ungeheuerlichkeit muss man sich überlegen. Kein Wunder, dass das so umkämpft war. Und ich finde, bis heute gibt es zwei große Themen, die auch unter den vielen verschiedenen Christengruppierungen umstritten sind. Das eine ist das Zungenreden und das andere ist auch das Abendmahl. Da ist Kraft im Abendmahl. Warum? Weil es Jesus wichtig war und nicht, weil wir daraus irgendwas Besonderes gemacht haben. Als der Heilige Geist ausgegossen wurde zu Pfingsten, dann haben die Leute nicht nur evangelisiert und nicht nur in Verzückung getanzt, sondern sie haben noch was gemacht. Sie alle, also die ganzen ersten Gläubigen, widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, also wir wollen mehr wissen über das Reich Gottes. Sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen, einer für alle, alle für einen. Und sie feierten das Mahl des Herrn, Abendmahl, und sie beteten gemeinsam, was auch Harald gerade noch mal erwähnt hat. Das waren die Dinge, die dieser ersten Gemeinde so wichtig waren. Und zwar nicht, weil einer gesagt hat, das musst du jetzt tun, damit du ein guter Christ bist, sondern weil jeder dieser Punkte unglaublich viel Kraft und Autorität in sich birgt. Und wir feiern in zwei Wochen auch etwas. Wir machen ein Picknick zusammen, da machen wir einen Teil davon. Wir feiern zusammen, wir essen zusammen. Und das ist nicht nur, weil dann schön ist, zusammen zu sein, sondern weil wir einander als Freunde, als Brüder und Schwestern lieben. Deswegen heißt es oft auch ein Liebesmahl. Die ersten Christen haben das Abendmahl, ich benutze jetzt mal das Wort Abendmahl, ein bisschen, glaube ich, anders gefeiert wie wir heute. Da war das so, die haben sich wahrscheinlich jeden Tag getroffen, haben zusammen gegessen in den Häusern. Und am Ende wollten sie ja das genauso machen, wie Jesus das gemacht hat. Haben gesagt, so, und jetzt werdet mal ruhig. Und jetzt machen wir das so, wie Jesus das gemacht hat. Und jetzt feiern wir das Abendmahl zusammen. Und denken daran und lassen das in uns eindringen, was Jesus für uns gemacht hat. Wir erleben seine Kraft, wir erleben all diese Dinge. Aber die Quelle ist dieses, was Jesus getan hat. So haben die das wahrscheinlich gemacht. Und schau mal, wenn du Brot machen willst, also ich bin jetzt kein Bäcker. Also das hier ist nur das Symbol, ja. Hier muss man was Größeres nehmen. Aber dann brauchst du Körner. Und was machst du mit den Körnern? Es wird nicht reichen für alle hier. Ja, naja, dauert länger. Aber du musst das ganz, ganz klein machen. Du musst das zerschlagen. Du musst das demolieren, du musst das zerdrücken, zerquetschen, bis dann hoffentlich, in meinem Fall leider nicht, aber theoretisch, Mehl draus wird. So viel, glaube ich, kann jeder, auch der nicht Bäcker ist, verstehen. Und daraus machst du dann ein Brot. Wenn du da reinbeißt, hast du ein paar Körner, die sind weich, aber im Grundsatz ist es Mehl. Und Jesus nimmt dieses Beispiel und sagt, genau so wie die Körner zerquetscht werden müssen. So ist mein Leib, sagt Jesus, zerquetscht worden. So habe ich meinen Leib hergegeben und er ist zerstoßen worden. Wortwörtlich. Jesus ging ans Kreuz, aber vorher gab's was Fürchterliches. Er wurde auch gegeißelt mit so einer Peitsche mit mehreren Riemen dran, wo Glassplitter eingebaut waren. Und stell dir das vor, die haben ihn ja das nicht vors Gesicht gehalten, sondern die haben ihn damit geschlagen. Das heißt im Jesaja, dass er nicht mehr ansehnlich war. Das heißt nicht, dass der irgendwie eine schiefe Nase von Geburt an hatte. Überhaupt nicht. Sondern dass das, was mit ihm gemacht wurde, noch vor der Kreuzigung, dass das so gewaltig war, so krass, dass man den Blick weggewandt hat von ihm. Wer konnte sich das anschauen? Ich erspare euch die Details. Und Jesus sagt, genau so, wie man diese Körner da zerdrückt, genau so habe ich das auf mich genommen, zerdrückt zu werden. Und zwar als Sohn Gottes. Warum? Euch zuliebe, für euch, damit ihr das nicht erleben müsst. Und zwar nicht das Körperliche gestraft werden, sondern diese Pein in alle Ewigkeit. Dieses Getrenntsein von Gott, dieser Ort, wo die Gegenwart Gottes nicht ist und wo es so grausam hergeht. Das ist Rettung. Das ist Erlösung. Und jedes Mal, wenn ich das Brot nehme beim Abendmahl, dann sage ich, danke Jesus, dass du für mich zerschlagen wurdest, gemartert wurdest, dass du für mich gepeitscht wurdest, obwohl ich das verdient habe, wegen meiner Schuld und meiner Übertretung. Du hast das auf dich genommen. Und wenn ich darüber nachdenke, es gibt zum Beispiel diesen Film von Mel Gibson, Die Passion Christi, da ist das so eindrücklich dargestellt, dass ich es eigentlich nicht richtig anschauen kann. Wenn ich das mir in Erinnerung rufe, dann bekommt Abendmahl eine sehr tiefe Bedeutung für mich. Ich bin wie so gerade eben noch vom Tod zum Leben gekommen. Warum? Weil jemand anders für mich die Strafe auf sich genommen hat. Ich hatte nichts in Aussicht, dass ich es schaffen kann, in die Gegenwart Gottes zu kommen, was der einzige Ort ist, wo ich eine Zukunft habe. Aber durch Jesus. Warum? Weil Jesus für mich das übernommen hat, die Strafe zu tragen, die eigentlich meine gewesen wäre. Und weißt du, mitten in der Situation, in der du steckst, hat das Abendmahl eine gewaltige Kraft. Du sagst in der Situation, in der du bist, wenn du es Abendmahl nimmst, ich stelle Jesus über meine Situation. Ich stelle Jesus über meine Einschränkung. Ich stelle Jesus über meine Krankheit. Ich stelle Jesus über meine Behinderung. Ich stelle Jesus über mein Unvermögen. Ich stelle Jesus über die Gedanken, die mich so stressen. Ich stelle Jesus über die Situation in meiner Familie, in meiner Arbeit. Ich stelle Jesus über die Situation in unserer Welt. Denn er ist der Einzige, der etwas ändern kann. Und dann bin ich doch lieber auf seiner Seite. Und dieses Vorrecht haben wir, wenn wir es Abendmahl nehmen. Es fokussiert uns wieder auf Jesus. Abendmahl hat diese Kraft. Warum? Weil es etwas von dem Leben, das Jesus hat, in uns hineinbringt. Wenn das Abendmahl keine Kraft hätte, dann hätte der Paulus Folgendes nicht gesagt. Und zwar im Kapitel 11 vom 1. Korinther, da geht es ums Abendmahl. Und da ist so die Einsetzungsworte drin, die kommen wir gleich dazu. Aber danach sagt er was und sagt, ich bin mit euch gar nicht zufrieden, liebe Korinther. Denn jeder bringt beim Essen und Trinken ein Gerichtsurteil über sich, wenn er den Leib des Herrn nicht als etwas Besonderes achtet. Und stellt euch das vor, wie es da ging. Aus diesem Grund sind viele von euch schwach und krank und einige sind sogar gestorben. Hallo? Wenn das Abendmahl keine Kraft hat und nichts Besonderes in sich ist, wie können Leute deswegen krank sein oder sogar gestorben sein? Drehen wir es mal um und nehmen das Gegenteil. Dann heißt es, wenn du das Abendmahl nimmst, so wie es Jesus eingesetzt hat, wenn du es in deinem Herzen lebendig werden lässt, dann hast du eine Verheißung, dass du stark wirst, dass es dich kräftigt, dass es dich heilt, dass es dich gesund macht. Da ist Heilung drin. Und ich werde nicht sterben, sondern ich habe eine ewige Zukunft. Das Abendmahl ist keine mystische Handlung. Es ist kein heiliger Gral, den wir irgendwo finden müssen. Und sobald wir getrunken haben, haben wir Unsterblichkeit. Das ist in Filmen so. Aber im Reich Gottes ist es so, wenn Jesus etwas einsetzt, dann hat das Bedeutung. Und er macht das nicht, damit man ihn nicht vergisst, sondern er macht das, weil er mit uns etwas teilen möchte. Und weißt du, es gibt eine andere Übersetzung, die sagt, wer das Mahl des Herrn unwürdig nimmt, zieht sich das Gericht zu. Unwürdig bist du nicht, wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast. Denn jeder von uns ist nicht heilig in sich selbst, also gut genug für Gott. sondern wir leben davon, dass Jesus ständig sich vor uns stellt angesichts des Vaters und für uns eintritt und sagt, eigentlich wäre es so, sind sie schuldig, aber ich habe bezahlt. Es steht nichts mehr zwischen ihnen und dem Vater. Das ist die Verheißung. Deswegen kannst du das als würdiger Nachfolger von Jesus nehmen. Wenn es dich also zurückhält, dass du sagst, ja, aber ich habe die Woche nicht Bibel gelesen, dann kann ich es nicht nehmen. Lüge. Warum? Abendmahl ist eine der engsten Möglichkeiten, wo wir eine Verheißung von Jesus haben, wenn wir das mit ihm zusammen feiern. Natürlich wird der Feind dich bombardieren in deinen Gedanken. Oh nein, das mache ich lieber nicht, weil ich bin nicht gut genug heute. Das streiche aus deinem geistlichen Inhalt. Du bist würdig, nicht weil du gut bist und weil du es richtig gemacht hast, sondern weil Jesus für dich sein Leben gegeben hat. Und weil er möchte, dass du zu ihm kommst. Er hat mit seinen 12 Jüngern, und die haben alle eine Menge verbockt, selbst der Judas war da dabei. Mit ihnen hat er das Abendmahl gefeiert, das erste Mal. Wenn er das mit Judas feiern konnte, obwohl er wusste, was passieren wird, und nur kurz später, wenige Stunden später, dieser Judas dafür sorgt, dass er gefangen genommen wird und letztlich ans Kreuz geschlagen wird. Wie kann Jesus dann mit so jemandem Abendmahl feiern? Wie viel mehr mit dir und mir, die wir Jesus angenommen haben und doch wissen, dass wir nicht vollkommen handeln die ganze Zeit. So lass das nie mehr zu, dass du das Abendmahl nicht feierst, weil du dich unwürdig fühlst. Unwürdig ist nur der, der nicht weiß, dass es hier um Jesu Leib und sein Blut geht. Der sollte das nicht nehmen. Deswegen wollen wir auch dafür euch ermutigen, auch mit euren Kindern das zu besprechen, die das verstehen können. Weil wir die Bedeutung des Abendmahls kennen. Und weil wir möchten, dass wir Gemeinschaft haben mit Jesus. Engste Gemeinschaft. So, der Paulus hat gesagt, so, das ist die Auswirkung, wenn jemand das unwürdig nimmt. Und wie kommt er davor? Kommt er dazu? Vorher sind die Einsetzungsworte vor diesen Versen. Vor den Einsetzungsversen, also so wie ein Sandwich eingepackt, da geht's um die Zustände, wie das dort in Korinth ablief. Und wenn man also das liest, muss man auch den Kontext sich anschauen, wie die ganze Situation war. Nicht nur nehmen, ja, und dann fühlen sich Leute schlecht und nehmen nichts Abendmahl. Das ist nicht richtig. Und zwar heißt es da im Vers 21, denn mir, also dem Paulus, wurde berichtet, dass einige von euch, kaum seid ihr beisammen, sofort anfangen, ihr selbst mitgebrachtes Essen zu verzehren. Sie teilen es nicht mit den anderen, sodass manche hungrig bleiben und andere wiederum betrinken sich. Hey, da geht's um ein Saufgelage. Und am Ende vom Saufgelage wollen sie das Abendmahl feiern. Und was sagt die Bibel? Werdet nicht voll Wein, also betrinkt euch nicht, werdet nicht beschwipst, sondern voll Heiligen Geistes. Wie will jemand, der jetzt da schon ein paar Gläser Intus hat, klaren Verstandes und reinen Herzens jetzt das Abendmahl nehmen? Der hat auch Halluzinationen von allem Möglichen, aber nicht Bilder von seinem Herrn. Und nach diesem redet der Paulus darüber, was er empfangen hat vom Herrn. Und schau mal, wenn wir zusammenkommen, das machen wir hier so, wir feiern ja jetzt nicht mit Liebesmahl und danach dieses Abendmahl, sondern wir machen nur das Abendmahl. Wir machen das zusammen. Es war eine ganz wichtige Sache der ersten Christen eigentlich, das fing ja in Jerusalem an und dann ging es auch bis nach Korinth, dass man zusammen als Leib von Jesus an diesem Ort das Abendmahl gefeiert hat. Zusammen sich nicht nur in Erinnerung rief, sondern es persönlich werden ließ, was Jesus getan hat. Also nicht der eine ist schon fertig, der macht es mal, dann gibt's ein paar Witze und dann geht der nächste und feiert für sich still Abendmahl, sondern zusammen als Gemeinde. Und jetzt sagt der Paulus, was wirklich Sache ist zum Abendmahl. Er sagt es so, in der Nacht, in der Jesus, der Herr, ausgeliefert wurde, nahm er Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. So, das Brot damals sah wahrscheinlich ein bisschen anders aus, aber ist egal. Er nimmt das Brot und er bricht es in Stücke. Also mindestens 12 plus 1. und er gibt es seinen Jüngern. Und dann sagt er was, was bei denen wahrscheinlich wie eine Bombe eingeschlagen ist. Nehmt, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wurde. Hallo. Eben haben sie noch gut gegessen, bauchvoll, fühlen sich gut. Die ahnen noch gar nicht richtig, was als nächstes passieren wird. Die Nacht ihres Lebens. Und jetzt sagt Jesus sowas. Ich meine, Jesus hat immer wieder so provokante Sachen gesagt, aber das ist ja schon mega krass. Und dann sagt Jesus weiter, tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Schau mal, da steht drin, er nahm das Brot und sprach darüber das Dankgebet. Das war jetzt nicht so ein Segensgebet, so und jetzt weihe ich dieses Brot dem Abendmahl, sondern damals, zu der Zeit von Jesus, haben als Dankgebet sie das sogenannte Beracha-Gebet genommen. Und das klang ungefähr so. Gesegnet seist du, Herr, unser Gott, König des Universums, der du das Brot aus der Erde hervorbringst. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Jesus dieses oder ein ähnliches Gebet gesprochen hat. Und dass er dem Vater, seinem Vater, gedankt hat für seine Güte, für seine unendliche Güte. Denn hier steht im Griechischen beim Wort danken eine Abwandlung von dem Wort Eucharisteo. Kommt euch bekannt vor? Eu heißt gut und Charis Gnade. Die gute Gnade. Der barmherzige Gott, der es gut meint, der sagt nichts. Du hast dir das selbst eingebrockt in deinem Leben mit deiner Sünde, mit deiner Verfehlung. Jetzt schau auch, dass du selber rauskommst. Da würden wir vielleicht so sagen. Ja, bist selber schuld. Jetzt schau mal, was du damit machst. Im Gegenteil. Gott hat gesagt, ich schicke meinen Sohn und ich mache es gut. Ich bastle nicht dann rum, sondern ich mache es neu. Das kann nur jemand machen, der absolute Autorität hat. Stell dir das mal vor, an deinem Auto, falls du eins hast oder Fahrrad, geht was kaputt. Dann bringst du es in die Werkstatt. Die dort reparieren es. Sie können dafür sorgen, dass das Gerät wieder funktioniert. Entweder weil sie was anderes reintun oder weil sie was basteln, sodass es wieder funktioniert. Was sie nicht können, ist das Vorhandene einfach wieder im Original gut sein lassen. So. Es wird nie so genau sein. Aber das macht unser Gott. Und du hast das vorhin mit Arzt und Heiler erzählt. Das ist unser Herr. Er macht eine neue Schöpfung in unserem Leben und wir wissen nicht, wie das funktionieren kann. Er macht nicht irgendwie ein paar Stellschrauben, die er justiert, sondern er macht es neu. Eine neue Kreatur. Unsere Hülle hier, die wird vielleicht nicht ganz neu sein, aber ganz ehrlich, auf die kommt es nicht sehr an in der Ewigkeit. Auf was es ankommt, ist unsere Persönlichkeit, unsere Seele. Auf das, was in unserem Herzen die Richtung vorgibt und diese Haltung, die wir dabei haben. Und an dem arbeitet Gott. Und plötzlich kommt der Heilige Geist in unser Leben. Er wohnt, weil wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Und er verändert uns. Er macht Dinge neu. Und plötzlich bin ich nicht mehr süchtig, nicht mehr abhängig. Nicht, weil ich eine Methode gefunden habe, das in den Griff zu kriegen, sondern weil ich frei bin. Einfach frei. Und weil das, was vorher negativ mein Leben ausgemacht hat, Gott ersetzt hat durch seinen Heiligen Geist, mit dem, wie er sich's eigentlich gedacht hat. Gott ist ein unglaublicher Gott. Das kann niemand. Da geht's nicht um Ideologie, da geht's um lebendige Kraft. Und er verändert, nee, ich verändere mich. Und das feiere ich im Abendmahl. In der guten Nachricht-Übersetzung hier, da heißt es eigentlich als Erklärung, wörtlich würde da stehen, tut das zu meinem Gedenken, so kennen wir das vielleicht, oder Gedächtnis. Wenn die Bibel von Gedenken spricht, dann ist das viel mehr als eine heilige Minute der Erinnerung. Kennst du vielleicht? Manchmal habe auch ich schon Abendmahl so schnell genommen, Moment, Abendmahl, ja, danke Herr, Amen. Es geht nicht um eine fromme Erinnerung an einen netten oder guten oder besonderen Menschen. Eigentlich heißt das so, im Hebräischen oder so wie die das gemeint haben, das Gegenwärtigwerden des Erinnerten. Das heißt, an was ich mich erinnere, wird so gegenwärtig, und jetzt hört zu, dass ich Teil dieser Geschichte werde. Wenn es gegenwärtig ist, dann ist es hier und ich bin auch da. Das heißt, wenn ich Abendmahl feiere und mir Gedanken mache über das, was Jesus für mich getan hat, auf sich genommen hat, dann ist es nicht, ja, damals, Herr, vor 2000 Jahren, danke, sondern da ist es, Herr, ich bin Teil deiner Geschichte geworden, weil du mich eingeladen hast. Und Jesus sagt, ich werde Teil deiner Geschichte. Alles, was du brauchst, ist Jesus. Und wenn du Abendmahl feierst, auch nachher, Brot und Wein, diese beiden Dinge, sie haben Kraft, dich zu verändern. Nicht, weil plötzlich dieses Brot heilig ist oder der Saft hier heilig ist, sondern weil Jesus heilig ist und da ist. Und weil er da drin ist. In diesem, was du gleich tun wirst im Abendmahl. Also das war das Brot. Und dann nach dem Mahl, also nachdem sie das Brot gegessen hatten, und ich bin mir sicher, die Jünger waren sehr still. Und jetzt weiter. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher, hier bei mir ist ein Glas, ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Ein frommer Jude konnte damit was anfangen. Gott ist ein Gott der Bündnisse. Gott hat mehrfach seinen Bund mit seinem Volk erneuert. Und zwar sehr oft einseitig, von sich aus. Mit dem Abraham hat er dann gesagt, ab heute heißt du Abraham, du wirst Vater vieler Völker sein. Und er hat nichts von Abraham als Gegenleistung erwartet. Und hier sagt Jesus, dieser Kelch, das ist nicht das Glas oder was auch immer, der Heilige Gral, sondern das, was das repräsentiert, ist der neue Bund. Wo, wie, was? In meinem Blut. Wie kann denn da das dein Bund sein im Blut? Also früher Winnetou, Old Shatterhand, ja, so Blutsbrüderschaft, ja. Also wir haben es auch gemacht jetzt, so mit meinen Freunden, mit zweien zumindest. Wir haben uns ein bisschen geritzt und dann haben wir diese aufeinander gelegt, ja, und dann waren wir Blutsbrüder. Das ist es nicht, was gemeint ist. Ein Bund bei Gott ist viel mehr als ein Bund in unserer Welt. Ein Bund ist, die ganze Macht des Himmels stellt sich zu dir als Person. Das ist seine Zusage. Wenn Gott sagt, ich schließe mit dir einen Bund durch das Blut von Jesus, dann bist du nicht nur erlöst und hast Vergebung, das wäre schon gut. Aber es bedeutet, du hast die ganze Gegenwart Gottes auf deiner Seite. Er steht nicht nur hinter dir, vor dir, über dir, er ist überall, er ist in dir. Und das heißt, wenn ihr dann im Glauben Dinge betet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und es soll euch werden. Das gehört damit rein. Deswegen heißt es, auf Kranken werden sie die Hände legen und es wird besser mit ihnen werden. Warum? Weil wir irgendwie uns qualifiziert haben? Nein, sondern weil Gott seinen Bund durch das Blut Jesu geschlossen hat. Das Blut von Jesus musste fließen, damit es Vergebung gab. Aber es ist gleichzeitig noch etwas viel Größeres. Ein ewig gültiger Bund mit dir und mir, die wir an Jesus glauben. Und das gilt von Gottes Seite, ohne dass er was einfordert von mir. Aber wenn Gott mit mir so etwas macht, so einen Bund eingeht, dann ist es, gibt's ja nur eine Antwort. Du gibst dein Leben mir, Jesus, als der Sohn Gottes. Wie könnte ich anders, als dass ich mein Leben dir gebe? Ein Bündnis ist ein Bündnis von zwei Parteien. Jesus hat sein Leben dir und mir gegeben. Wie anders könnte es sein, dass wir unser Leben Jesus geben? Aber er fing an damit. Er ging schon ans Kreuz, als es dich und mich nur gar nicht gab. Als wir noch Sünder waren, also als wir Jesus gar nicht kannten, galt das schon, dass Gott das über unser Leben gesprochen hat. Wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du in seinem Blut finden, dass ich einen Bund mit dir geschlossen habe. Ist das nicht gewaltig? Das ist im Abendmahl. An das erinnern wir uns. Und dann passiert noch was. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Eine andere Übersetzung sagt, damit verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. In den Evangelien wird das so berichtet. Den Tod des Herrn, also doch gedenken. Nein, der Tod von Jesus am Kreuz war die ultimative Zeitenwende. Bis dahin musste man etwas anderes nehmen, um es an seiner Stelle irgendwie zu gebrauchen als Opfer, um dann, bis man wieder daneben getreten hat, was ja vielleicht nur ein paar Minuten dann gedauert hat, irgendwie klarzukommen mit Gott. Und man brauchte besondere Personen, die einen vertreten haben. Die hatten nichts anderes im Sinn und oder Arbeit, als sich so heilig wie möglich zu halten. Die hohen Priester, die Priester, die dann als Vermittler da waren. Und jetzt heißt es, durch das Blut Jesu haben du und ich ohne diese Priester Zugang zu Gott. Jesus selber ist dieser Priester geworden und hat mit seinem Blut das für uns aufgemacht. Bestimmt kannst du ja ahnen, was das bedeutet, wenn wir Abendmahl feiern, was da abgeht. Im Johannes sagt Jesus etwas. Stellt euch vor, da sind die Leute, er lehrt sie und dann sagt er was, wo die Leute sagen, jetzt hat er ein Rad ab. Hört mal zu. Denn mein Leib, also mein Körper, ist die wahre oder wirkliche Nahrung und mein Blut der lebensspendende Trank. Und jetzt kommt etwas, wo den Leuten die Ohren geschlackert haben. Und meine auch. Wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Da gab es noch nicht das Abendmahl, wie wir es hier kennen. Jesus sagt das und er sagt das nicht, damit die jetzt kommen und sich mit dem Messer ein Stück von ihm abschneiden, so ein Schmarrn. Deswegen haben die Leute gesagt, jetzt rastet er aus, der hat zu viel getrunken, der ist ja irre. Was will der Mann? Aber Jesus verkündet hier eine ultimative Wahrheit im Reich Gottes. Und dann sagt er hier, ich lebe durch die Kraft Gottes. Jesus sagt das. Ich lebe durch die Kraft Gottes, des lebendigen Vaters, der mich gesandt hat. Und jetzt, wenn Jesus durch die Kraft Gottes lebt, gibt er hier ein Angebot an dich und mich. Ebenso wird jeder, der meinen Leib isst, durch mich leben. So wie esse ich denn seinen Leib? Das heißt, ich mache mich eins mit dem, was Jesus getan hat. Ich sage, Jesus, was du am Kreuz für mich getan hast, deinen Leib hergegeben an meiner Stelle, dazu sage ich mit ganzem Herzen ja. Ich glaube, dass was am Kreuz geschehen ist, für mich gilt. Und wir nehmen dieses Brot nachher, wir essen das und dann sagst du das in deinem Herzen. Herr, ich glaube dir, ich bin erlöst, ich habe Vergebung, ich esse das, ich nehme das in mich auf. Ich bin würdig, in dein Reich zu kommen, wegen dir. Und was du noch machst, du nimmst so ein paar Sachen, die über deinem Leben immer wieder stehen. Zum Beispiel deine Sünde, an der du dich klammerst und du hängst sie ans Kreuz. Dann die Schuld, wo du nichts mehr ändern kannst in deiner Vergangenheit. Tja, siehst du, sie kann noch nicht mal am Kreuz hängen. Aber das machst du so mit, auch mit deinen Gedanken. Deine Gedanken, die dir so viele Schwierigkeiten bereiten, das sind Festungen. Und Festungen ist so, da wird geschossen. Es wird verteidigt. Und manchmal, wenn sie erobert wurde, die Festung, dann denkt man sich, meine Güte, da ist ja nichts mehr übrig. Und das ist, was wir tun müssen. Wir müssen die negativen Gedanken zum Gehorsam gegenüber Jesus stellen. So sagt es uns die Bibel. So, wenn mich also negative Gedanken bedrücken und immer wenn Gott redet und etwas offenbart und Dinge anspricht, ist das keine negativen Gedanken, sondern er spricht die Wahrheit an mit einer Hand und mit der anderen sagt er, und das ist die Lösung. So, wenn du also nur die negativen Dinge hast, dann ist es Zeit, das an Jesus zu geben, ans Kreuz zu bringen. Und das kannst du im Abendmahl machen. Jesus, ich gebe dir meine schlechten Gedanken. meine Fantasien, meine Zweifel, ob du es gut mit mir meinst. Ich gebe dir meine Überlegungen, ob du mich wirklich liebst. Das sind Lügen. Und die bringe ich ans Kreuz und sage, da gehören sie hin. Und ich sage und ich proklamiere das. Ich proklamiere es mehr als sagen. Ich proklamiere das. Ihr würdet mir glauben, wenn ich jetzt sage, ich proklamiere, mein Name ist Rolf. Und ihr würdet sagen, hat er recht. Und genauso proklamierst du Gottes Wahrheiten über dein Leben. Der Vater hat gesagt, ich habe gute Pläne über dich. Er hat gute Pläne über mich. Gott, du hast gute Pläne über mich. Ich weiß nicht, wie das geht alles, aber du hast sie. Und dein Wort sagt, was du geredet hast, kommt nie leer zurück, sondern richtet aus, wozu es geschickt ist. Also Herr, auch wenn ich es nicht im Griff habe, du tust das. Und ich proklamiere das in Jesu Namen. Und meine Gedanken, die immer an Selbstzweifeln sind oder die negativ sind, denen gebete ich, dass sie sich Jesus unterordnen. Und das kannst du beim Abendmahl machen, in dieser engen Gemeinschaft. Kein Wunder, dass die Leute nahezu täglich Abendmahl gefeiert haben. Für die war das so wie das Bad und Erfrischung und Ausrüstung und jetzt geht's weiter. Nicht, weil sie Angst hatten, dass sie Gott nicht genügen, sondern, oh Jesus, ich möchte immer dran denken, was du für mich getan hast und aus dieser Kraft heraus leben. Es ist noch was passiert, damals, als Jesus ans Kreuz ging. Etwas, was wir irgendwie als Geschichte gut finden, für Juden war das ungeheuerlich. Als Jesus seinen letzten Satz sagte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann starb. In dem Moment zerriss im Tempel, da wo das Heilige und das Allerheiligste sich trennten, der Vorhang, der das abtrennte. Man muss wissen, denn das Allerheiligste durfte niemand rein. Außer der hohe Priester einmal im Jahr und nur nach vielen Reinigungen und nur er. Und plötzlich zerreißt dieser Vorhang. Für die Juden, das war eine Katastrophe. Für die Schriftgelehrten, das war das Schlimmste, was sie sich vorstellen konnten, dass das Allerheiligste entblößt, für alle Augen darauf rumliegt. Also nicht liegt, aber nicht mehr versteckt ist. Der Vorhang, der dich und mich von Gott getrennt hat, den konnten wir nie beiseite schieben, geschweige denn zerreißen. Dieser neblige Ding, wo du sagst, ich komme nicht an ihn ran. Jesus hat diesen Vorhang zerrissen. Er ist derjenige, der das auf sich genommen hat. Und das heißt hier, Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch seinen geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebahnt. Mitten durch den Vorhang hindurch. Da hängt noch ein Stück Vorhang hier. Aber ich kann hier durchgehen, direkt zu dem lebendigen Gott, zum Vater. Einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Und als abschließenden Vers möchte ich dir was mitgeben. Dieser nächste Vers, den solltest du, wenn es geht, auswendig lernen oder dir ausdrucken und mal irgendwo hinhängen und so oft lesen wie möglich. Warum? Weil es deine Perspektive auf dein Leben und auf das, wer Jesus ist, verändert. Im Kolosser 2 heißt es, Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, Klammern auch schlechtes Gewissen, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Der hing am Kreuz und er wurde vernichtet, er hat seine Kraft verloren. Ungültig, nicht mehr existent. Wenn dich also jemand anklagt, dann kann es nie, nie Jesus sein. Der Vater im Himmel wird dich nie anklagen. Du wirst dich anklagen, der Teufel wird dich anklagen. Andere Leute werden dich anklagen, aber nie Gott. Deswegen musst du zu ihm gehen und sagen, Moment, bevor ich mich jetzt ins Grübeln versenke, Jesus hat den Schuldschein von mir zerrissen. Da steht nichts mehr gegen mich. Auf diese Weise, der Schuldschein ist zerrissen, wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Das ist die himmlische Perspektive beim Abendmahl. Wenn ich das feiere, dann weiß ich, dass der Himmel auf meiner Seite ist. Der Himmel ist Teil in meinem Leben, ich bin Teil des Himmels. Teil meine ich nicht ein Stückchen, sondern er durchdringt mich und ich gebe mich an Jesus. Vollkommen. Das ist, was wir im Abendmahl feiern. Es ist absolut gültig und es wird nie seine Gültigkeit einbüßen. Jesus hat gesagt, er wird das nicht mehr machen, bis er wiederkommt. Ist er wiedergekommen? Nein. So oft ihr es tut, tut's in dem Erinnern, im Gegenwärtigwerden, im Eintauchen in die Geschichte, was er für dich und mich getan hat, bis er wiederkommt. Und wenn wir den Tod des Jesu verkünden, jedes Mal, wenn wir hier das Abendmahl nehmen, dann bedeutet es, dass Jesus bezahlt hat. Und er ist nicht nur gestorben, sondern wir sehen, da hängt keiner dran, er ist wieder auferstanden. Das heißt, wir leben durch die Kraft der Auferstehung. Er hat das für dich und mich getan. Und deswegen kannst du deine Sorgen, deine Krankheiten, dein Ungenügendsein im Abendmahl alles zu Jesus bringen und sagen, Herr, ich grüble nicht drüber nach, sondern ich sage, du bist größer. Und ich docke bei dir an. Alle guten Sachen, die der Vater hat, die wird er mir auch geben. Und die nehme ich im Glauben in Anspruch. Lass uns zusammen beten. Jesus, wenn wir hier stehen und darüber versuchen nachzudenken, wie das war, was es für dich bedeutet hat, ans Kreuz zu gehen und wie sehr es dich verlangt hat, Abendmahl zu feiern mit denen, die dir am engsten standen, deine Jünger. Herr, dann erahnen wir zumindest, was es bedeutet, wenn wir jetzt zusammen dann Abendmahl feiern mit dir. Herr, das ist kein Ritual und nicht nur irgendwas, damit wir nicht vom Glauben abdriften, sondern da ist Kraft drin, die Kraft der Erlösung, die Kraft der Wiederherstellung. Herr, und ich möchte beten auch, Herr, für alle, die körperlich angeschlagen sind. Herr, die krank sind, die Gebrechen haben. Herr, wir bringen sie dir jetzt in dieser Zeit von diesem Abendmahl. Und wir proklamieren das, dass durch deine Wunden, Jesus, Heilung geworden ist. Herr, ob es lang andauernde chronische Dinge sind oder etwas kürzlich aufgetretenes. Herr, wir nehmen das von dir in Anspruch, Herr, dass durch dein Blut Heilung möglich ist und gegeben ist. Herr, und du hast deinen Leib gegeben, damit wir nicht länger gebrochen sein müssen. Herr, und für die, die in ihren Gedanken gefangen sind, da spreche ich in Jesu Namen, dass sie frei sind. Diese Gedankengebäude müssen einstürzen angesichts der Weisheit und Erkenntnis Gottes und der Liebe des Vaters. Und deine Zusprüche, die du gibst, Herr, das, was du jedem Einzelnen zusprichst in deinem Wort, das ist Ja und Amen in Christus. Herr, alle Verheißungen gelten. Herr, so sei du gepriesen. Es ist so ein Vorrecht, dass wir dich kennen dürfen, dass wir dich, Jesus, kennen dürfen. Und wir geben dir als Dank dafür, dass du dein Leben uns gegeben hast, geben wir als Dank unser Leben dir. Herr, und wir wollen mit dieser himmlischen Perspektive leben. Gepriesen sei dein Name, Herr. Amen.